Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Ich bin Kaya Azayan, Redakteurin des Versicherungsmonitors und ich spreche heute mit meiner Kollegin Nina Nödling. Hallo Nina.
Hallo Kaya, hallo an die Zuhörer.
Wir beide haben ein großes Herz für Insurtechs und Fintechs. Über die jungen Startups mit ihren ungewöhnlichen Namen und spannenden Geschäftsmodellen gibt es ja auch immer wieder Neues zu berichten. Nicht immer sind die Nachrichten allerdings positiv. Du hast in dieser Woche zum Beispiel über ein gescheitertes Fintech berichtet. Vantic, 2017 gegründet, 2022 jetzt zu Grabe getragen. Wie konnte es denn so weit kommen?
Also Vantic wollte den Markt für Lebensversicherung bzw. alternative Altersvorsorge sozusagen aufrollen. Und die Idee war, dass man halt erstens über Smartphone so Fondssparpläne abschließen kann. Und dann war halt das Besondere noch, dass es so eine Cashback-Funktion gab. Also, dass man, wenn man mit der Debitcard von Vantic bezahlt hat, dann hat man immer einen bestimmten Prozent als Cashback bekommen. Und das wurde dann in ETFs angelegt. So war das geplant. Leider, weil ich fand, die Idee klang ganz gut, vor allen Dingen mit dem Cashback, weil sonst bei ETF muss man sich ja auch immer aktiv drum kümmern und mal überlegen, will ich woanders hin, muss ich mehr, weniger oder so. Und durch diese Cashback hatte man weniger Aufwand damit, deswegen fand ich die Idee gut. Haben die Investoren anders gesehen? Im Juni 2022 stand eine Investitionsrunde an und da haben die Investoren aber ganz plötzlich gesagt, nee. Hm. Also plötzlich sage ich, weil das anscheinend für Vantic auch überraschend kam. Sie haben jetzt nichts zu den Gründen gesagt, aber für sie kam das wohl sehr überraschend. Genau, das Gute ist, junge Unternehmen können, auch wenn sie Insolvenz angemeldet haben, was Vantic in dem Fall musste, sind sie noch nicht ganz tot, weil sie brauchen weniger Geld, um wieder auf die Füße zu kommen, als jetzt zum Beispiel etablierte Unternehmen. Das hatte Vantic auch vor, hat also weiter nach Investoren gesucht, nach neuen und wollte halt weitermachen. Das hat aber leider nicht geklappt. Im August, also jetzt gerade aktuell, mussten sie halt sagen, dass sie keine Investoren gefunden haben und das Geschäftsmodell jetzt komplett einstellen. Im Oktober ist es dann ganz zu Ende.
Also es gibt ja auch noch andere Wettbewerber, die sowas Ähnliches, sage ich mal, machen und immer noch am Markt aktiv sind. Aber wenn man sich generell so die Berichterstattung anschaut, scheinen ja auch im Moment vor allem die Fintechs die größeren Probleme zu haben im Vergleich zu den Insurtechs. Hierzulande gab es ja jetzt mehrere Finanzstartups, die Personal im großen Stil entlassen mussten. Auch Übernahmen haben stattgefunden. Die gab es natürlich auch in geringerem Ausmaß, auch in der Versicherungsbranche unter den Insurtechs. Was Fintechs und Insurtechs ja aber eint, ist, wie du auch schon angesprochen hast, die schwierige Finanzierungslage, die ja auch Vantic zu spüren bekommen hat. Investoren schießen nicht mehr so viel Geld nach, wenn sie überhaupt das Geld locker machen wollen. Woran liegt das?
Ja, da bekommen die Startups oder vor allen Dingen die Insurtechs und Fintechs leider so ein bisschen die aktuelle Marktlage sehr viel deutlicher zu spüren. Also mit Inflation, Krieg, Pandemie, die ganze Unsicherheit und so. Wie du gesagt hast, das Geld saß vorher lockerer. Das haben wir ja zum Beispiel auch daran gemerkt, dass es extrem, also extrem im Sinne von im Vergleich zu vorher, viele Einhörner gab. Mhm. Also Startups mit der Bewertung von über einer Milliarde Dollar. So, und das ändert sich jetzt und zwar relativ schnell und relativ plötzlich. Ungefähr seit Anfang des Jahres gehen die Investitionen schlagartig zurück. Das hat zum Beispiel auch der Rückversicherungsmakler Gallagher Re in einem aktuellen Bericht beleuchtet. Die ersten 6 Monate sind halt die Investitionen um 58% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das liegt halt an dieser Unsicherheit. Investoren wissen auch nicht, wohin es geht. Ne? Mit der Inflation ist das Geld halt teurer. Und vor allen Dingen die Unsicherheit. Sie wissen halt nicht für die Zukunft. Das heißt, sie wollen ihr Geld lieber bei sich halten. Das heißt, von Startups erwarten die Investoren dann sehr viel mehr konkretere Pläne. Sie müssen schneller Gewinn machen, was ja bei vielen Startups nicht der Fall ist. Die sind ja so zwischen 3 und 5 Jahre. Die ersten machen sie eigentlich keinen Gewinn. Ich kann jetzt nicht konkret sagen, wie schnell die Investoren das jetzt erwarten, aber auf jeden Fall hat Gallagher Re festgestellt, dass die Investoren ja viel konkretere Pläne wollen und es halt nicht mehr reicht, gute Ideen zu haben, was vorher oft der Fall war. Also Startups haben ja schon gute Ideen, die auch durchaus Sinn machen, aber jetzt wollen halt die Investoren auch die Zahlen dahinter sehen, bevor sie investieren.
Ja, irgendwie auch verständlich. schlussendlich entscheidet die Finanzierung darüber, wie lange ein Startup am Markt ist. Dafür müssen sie sich auch gut verkaufen, natürlich auch gute Zahlen vorlegen, aber auch irgendwie Investoren mit ihrer Vision und ihrem Geschäftsmodell überzeugen. Ein Insurtech, das das zuletzt gut hinbekommen hat, zumindest zeigen das so die letzten Nachrichten, ist der Cyber Assekurateur Coalition aus den USA. Er durfte sich im Juli über eine großzügige Finanzspritze samt Beteiligung von Allianz X freuen und in dieser Woche dann auch noch mit der Nachricht aufkommen, dass Coalition einen Risikoträger von Munich Re übernommen hat. Die Digital Effect Insurance Company kennt man jetzt nicht, aber trotzdem eine spannende Nachricht, denn Coalition wird damit zu einem vollwertigen Versicherer. Dass es bei denen gerade so gut läuft, hat sicher auch damit zu tun, dass die in der Cyberversicherung aktiv sind, oder?
Das denke ich auf jeden Fall auch. Ich würde aber gerne noch mal auf einen Punkt eben vorher zurückkommen, also mit diesen Geschäftsplänen, die Startups vorlegen müssen, um Investoren zu gewinnen. Also nur weil jetzt ein Insurtech zum Beispiel nicht kein Geld mehr bekommt oder so, heißt das nicht, dass das Geschäftsmodell gleich unsinnig oder oder nicht gewinnbringend sein kann. Viel kommt da zum Beispiel darauf an, wie viel die am Anfang für Geld bekommen. Denn je mehr Geld sie am Anfang bekommen, desto mehr Geld können sie ins Marketing strecken, was ja gerade am Anfang wichtig ist, weil niemand kennt dieses Unternehmen. Die müssen halt erstmal bekannt werden, um dann genug Umsatz zu generieren, um überhaupt Gewinn zu machen. Und das heißt, das ist also für Startups, die jetzt schon ein bisschen am Markt sind, aber halt einfach nicht so viel Geld wie andere bekommen haben vielleicht, kann das einfach schon der Grund sein. Gar nicht unbedingt, dass das Geschäftsmodell schlecht ist, wollte ich nur noch mal sagen.
Ja, das stimmt.
Nicht, dass Sie herdenken, ich denke, Startups, die kein Geld kriegen, sind alle schlecht. Also daran liegt es, glaube ich, nicht. Aber Cyber ist auf jeden Fall ein Punkt. Also Startups in dem Bereich haben, glaube ich, aktuell wirklich bessere Chancen bei Investoren, gerade auch aus der Versicherungsbranche. Zum einen, weil Cyber einfach der neue heiße Scheiß ist, wie man so schön sagt. Also macht ja auch Sinn, ne? Unser ganzes Leben wird digitaler, da ist Cyber einfach ein großer, da gehört das dazu, so. Deshalb ist das natürlich schon ein sehr extrem wichtiges Thema. Aber Versicherer wissen darüber sehr wenig. Also die haben ja schon bei IT nicht so das Fachwissen, weil sie einfach alte Systeme haben, damit lange gearbeitet haben, jetzt erst umstellen. Also die sind gar nicht so auf dem modernen Stand. Andere Branchen und Unternehmen übrigens auch, aber wir sind ja im Versicherungsmedium. Genau, das heißt, die Versicherer brauchen da diese Expertise von über Cyber, über IT. Und da der Fachkräftemangel am Cybermarkt sowieso hoch ist und dann die Versicherungsbranche nicht so attraktiv ist, haben sie weniger Chancen, selber Experten einzustellen. Das heißt, sie kooperieren gerne mit Cyber-Startups und finanzieren die. Und deshalb haben da so Startups wie Coalition, glaube ich, aktuell wirklich gute Chancen.
Coalition ist im Moment noch, glaube ich, ausschließlich in den USA aktiv. Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland, da passiert irgendwie noch nicht so viel in diesem Bereich, was jetzt so Startups betrifft. Da gibt es noch viel ungenutztes Potenzial. Die meisten Insurtechs, die fokussieren sich auf standardisierte Produkte und die gibt es halt einfach nicht in Cyber. Sehr wahrscheinlich machen sie gerade aktuell noch einen größeren Bogen um die Sache, weil einfach das Thema sehr komplex ist und die Risiken natürlich gigantisch sind und auch Kapazitäten am Markt jetzt schwer zu kriegen sind. Also Versicherer sind da ja sehr vorsichtig geworden seit den jüngsten Aufkommen von immer mehr Cyberangriffen und immer schwereren Cyberangriffen. Ich fände es aber wirklich total spannend, wenn nochmal ein neuer Akteur auf den Markt kommen würde, vielleicht auch erst entstehen würde und sich dieser Sparte annehmen würde.
Ja, das wäre auf jeden Fall spannend und, glaube ich, auch wichtig. Und da ist, was du gesagt hast, viel Potenzial in Deutschland. Ich meine, es ist schwierig, durch die DSGVO kommt hier ja noch so ein anderer Aspekt hinzu, den es zum Beispiel in den USA so nicht gibt. Aber dass hier Potenzial ist, glaube ich auch, und das zeigt zum Beispiel auch, dass das US-Startup Corvus jetzt gerade in diesem Jahr in Deutschland gestartet ist, mit einer Einheit speziell für Cyber und hat Anfang 2020 auch noch eine Cyber-Underwriting-Plattform von Lloyds-Syndikaten übernommen. Und dass jetzt so ein Cyber-Startup aus den USA sich für Deutschland interessiert und da auch noch speziell mit Cyber startet, denke ich, untermalt deinen Punkt, dass es hier viel Potenzial auf diesem Markt gibt.
Auf jeden Fall. Damit gehen wir jetzt über zum zweiten Thema. Es geht um Bonuszahlungen. In Großbritannien haben mehrere Versicherer und Banken Boni an ihre Mitarbeitenden ausgezahlt. Sie wollen besonders gering verdienende Angestellte bei den gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten unter die Arme greifen und haben in vielen Fällen waren es 1.000 Pfund ausgezahlt, zusätzlich zum regulären Gehalt. Oftmals waren es jetzt allerdings nur einmalige Zahlungen, was auch natürlich aber trotzdem eine sinnvolle Hilfe sein kann. Was hältst du denn von dieser Idee der Bonuszahlung?
Das finde ich total gut. Und es gibt jetzt auch schon ersten Unternehmen, die einfach den Lohn anheben tatsächlich. Ich finde das total wichtig, weil und mit der Inflation aktuell darunter leiden natürlich diejenigen, die am wenigsten verdienen. Das ist jetzt nichts Neues. Aber die können natürlich auch wenig dagegen tun. Also wenn die schon immer so wenig verdient haben, können die weniger ansparen. Sie können sich jetzt nicht einfach einen neuen Job suchen, wenn sie schon einen Vollzeitjob haben. Unternehmen haben da ein bisschen mehr Möglichkeiten. Die leiden auch unter der Inflation, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber die haben natürlich mehr Reserven in dem Sinne, dass sie in den letzten Jahren Gewinn machen konnten. Hoffentlich. Aber das ist halt bei Privatleuten nicht so, gerade wenn die so einen geringen Verdienst haben. Deshalb können die Unternehmen, finde ich, davon was abgeben. Auch können sie ja auch gut machen, ohne davon pleite zu gehen. Und deshalb finde ich das total richtig und wichtig. Und die Unternehmen brauchen ja auch ihre Mitarbeiter, dass die da bleiben. Also die haben jetzt auch was davon. Du hattest ja mit Versicherern in Deutschland gesprochen. Wie stehen die denn so dazu?
Ja, genau. Ich habe zusammen mit unserem Kollegen Felix Stippler ein paar Versicherer angefragt. Das waren Allianz, AXA, DBK, ERGO, Gotha und Zürich. Alle, bis auf die Allianz, haben auch geantwortet. Alle haben aber auch eine sehr einheitliche und knappe Antwort abgegeben. Sie haben eine solche Bonuszahlung bisher noch nicht ausgezahlt, planen das auch jetzt größtenteils nicht. ERGO und Gotha arbeiten aber immerhin an Maßnahmen, sind da aber leider auch nicht wirklich konkret geworden.
Haben Sie denn in Ihren Antworten gesagt, warum Sie die Bonus jetzt nicht ausgezahlt haben?
Nee.
Ist ja in Deutschland nicht so viel anders mit der Inflation.
Das war auch so unsere Einstellung und Ansicht, weil ich zumindest mit einer Erklärung gerechnet habe, aller, wir sehen da jetzt einfach keine Dringlichkeit, weil die Inflation noch nicht hoch genug ist oder so. Oder dass da jetzt die Versicherer mit alternativen Entlastungsmöglichkeiten ankommen und sagen, nee, Boni zahlen wir nicht aus, dafür machen wir aber das und das. Weil so solche ähnlichen Antworten haben wir ja beispielsweise erhalten, als wir die Umfragen während der Corona-Pandemie in den ersten 2 Jahren gemacht haben, wo es dann darum ging, ja, wie entlasten Sie denn Ihre Mitarbeitenden? Und da haben die Versicherer ja ellenlange Romane schon fast geschickt, wo sie dann, okay, so lang waren sie nicht, aber sie waren schon sehr ausführlich in ihren Benefits und Entlastungspaketen, die sie da für ihre Mitarbeitenden geschnürt haben. Und dieses Mal haben sich alle sehr knapp gehalten.
Ja, eigentlich komisch, oder? Also ich habe auch das Gefühl, gerade in letzter Zeit sind Versicherer sehr erpicht darauf, auch ihr soziales Engagement in den Vordergrund zu stellen. Das will ich jetzt auch gar nicht als negativ empfinden, aber zum Beispiel beim Ahrtal und auch beim Ukraine-Krieg und so, da haben wir ja viel kommuniziert bekommen, was die da machen, halt auch neben den Versicherungen. Also ging es dann nicht darum, was sie versichert haben, sondern Spendenläufe und überhaupt Spenden und so andere. Also ich glaube, ich weiß leider nicht mehr, welcher Versicherer, aber irgendein Versicherer hat, glaube ich, irgendwie so einen Waschmaschinencontainer gesponsert oder sowas, was natürlich für Leute im Ahrtal in dem Punkt super wichtig war, dass sie mal ihre Wäsche waschen können. So. Ja, und dann, dass sie jetzt bei diesem dann da so gar nichts sagen. Also ich habe fast das Gefühl, als ob sie vorher nicht drüber nachgedacht haben und so, oh ja, das könnte man ja auch mal machen, ja. Als dann eure Frage kam oder so. Weiß ich nicht, aber ist schon ein bisschen merkwürdig, ja.
Ja, zumal also jetzt einer der Versicherer, der das gemacht hat, weshalb wir das Ganze angestoßen haben, war Aviva. Ist jetzt nicht ein kleiner Laden. Mhm. Und wenn so ein Versicherer sowas anbietet, dann wäre es eigentlich ja denkbar, dass dann auch andere Versicherer in anderen Ländern da so drüber schauen und mal so sagen, das ist ja interessant. Aber wir haben dann in dem Text versucht, irgendwie Erklärungen zu liefern, weil von den Versicherern ja keine Erklärungen kamen, warum es so ist, dass sie da noch so zurückhaltend sind. Der eine Punkt, wie wir auch schon gesagt haben, die Inflation ist in Großbritannien doch noch etwas höher als in Deutschland. Also in Deutschland sind es rund, ich glaube, 7 oder 8% waren es. Und in Großbritannien sind wir da schon im zweistelligen Bereich bei 11% und es sollen auch noch 13% werden. Hierzulande gab es ja jetzt auch zuletzt das Entlastungspaket 2, mit Kinderbonus, Energiepreispauschale und dem 9-Euro-Ticket. Da könnte man jetzt dann sagen, okay, die Politik hat schon genug gemacht, wir müssen da jetzt nicht auch noch was machen.
Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Punkt ist. Großbritannien hat zwar jetzt auch ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht, aber Deutschland war da deutlich schneller. Und deshalb haben Unternehmen hier wahrscheinlich weniger das Gefühl, was für ihre Angestellten tun zu müssen. In Großbritannien ist das halt anders. Und ich habe jetzt heute sogar was gelesen, dass es jetzt eine Supermarktkette gibt, die ihren Kunden so einen Kredit für 100 Pfund gibt, damit die Lebensmittel kaufen können. Also,
ach krass, also bekommen die dann Lebensmittel für im Wert von 100 Pfund kostenlos, oder?
Naja, kostenlos nicht, ist halt ein Kredit, sie müssen es zurückzahlen, so, aber sie können dann in dem Moment, wenn sie jetzt vielleicht gerade kein Geld haben, einkaufen gehen und weiter essen, so, ne? Mhm. Das ist ja schon so. Also ja, Großbritannien ist da irgendwie anders vorliegt, aber vielleicht tatsächlich auch an der Regierung beziehungsweise an den Entlastungsmaßnahmen, die es da gibt beziehungsweise nicht gibt, hier und dort.
Ja, was ich schwierig finde an der Haltung der Versicherer jetzt hier in Deutschland ist, dass sie dadurch ja auch Gefahr laufen könnten, dass sie ihre geringverdienenden Mitarbeitenden verlieren, weil die den Job wechseln müssen beispielsweise, weil sie dann mit dem Geld, was gezahlt wird, nicht auskommen. Ich meine, viele werden, glaube ich, in der Versicherungswirtschaft nach Tarif bezahlt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da der geringste Lohn ist, den man erhält, aber ich habe schon von vielen Menschen gehört, die die Branchen gewechselt haben, weil sie ich weiß gar nicht, Friseurbereich weniger verdient haben als jetzt in der Gastro, oder?
Ja, und Pflege haben wir das ja jetzt ganz doll gemerkt in Corona.
Genau.
Also diese Mitarbeiter zu halten beziehungsweise zu motivieren zu bleiben, ist sicherlich ein Punkt. Und halt ja auch, dass Mitarbeiter nicht da sitzen auf der Arbeit und sich die ganze Zeit Sorgen machen um ihren Lebensunterhalt. Ich meine, dann arbeiten die natürlich auch besser, wenn man nicht diese ganzen Sorgen im Hintergrund hat. Von daher sehe ich da durchaus auch einen Vorteil für die Versicherer. In Großbritannien ist der Fachmangel natürlich auch noch mal größer als in Deutschland, was wieder ein Punkt sein könnte, warum es hier in Deutschland das noch nicht so stark gibt wie dort, weil nach dem Brexit in Großbritannien viele Facharbeiter nicht mehr einreisen können. Genau, da gibt es jetzt auch gerade eine aktuelle Studie von der Universität Leeds, die das auch noch mal bestätigt hat, dass in einigen Branchen der Brexit da echt Nachteile gehabt hat. Und dann müssen sich Unternehmen natürlich noch mal extra anstrengen, ihre Mitarbeiter zu halten, beziehungsweise auch neue zu gewinnen. Und dazu gehören halt auch die Boni. Ich meine, vielleicht kommt das in Deutschland noch.
Ja, wer weiß. Deswegen, also vielleicht überlegt sich ja das der ein oder andere Versicherer. Ich glaube, das ist wie bei so vielen Themen so, dass wenn einer anfängt, alle anderen hinterher, also nachziehen und das dann auch machen. Aber wir können auch nicht mehr tun, als zu fragen und die Antworten öffentlich zu teilen. Für heute war's das. Nina, ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.